So, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute uns an diesem letzten Abend einem Thema zuwenden können, das eines der wichtigsten Themen überhaupt ist, dass wir verstehen, welches ist die Rolle des Partners im Leben. Und ich möchte das Ganze aufbauen auf die Gesetzmäßigkeit, in der wir stehen. Und diese Gesetzmäßigkeit ist, dass alles, was existiert auf dieser Welt, ist gemacht, damit es etwas tut. Ja, dass es nimmt, um zu geben. Und die Ehe, die Beziehung zwischen den Partnern war die erste Sache, die Gott schuf, nachdem der Mensch gemacht wurde. Ist etwas, was in der Schöpfung vorkommt und ein Bedürfnis ist, was der Mensch noch nicht abwählen kann. Das heißt, die Bedürfnis nach der Zweisamkeit, Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ist etwas, was da ist. Sicherlich ist es nicht ein absolutes Bedürfnis. Wir brauchen nicht unbedingt einen Partner, einen Lebenspartner, einen Ehepartner. Aber wenn man wirklich ein erfülltes Leben haben möchte, dann ist das ein großes Geschenk. So, wieso ist die Beziehung der zwei Eltern zueinander so wichtig? Und ich habe ihre Wichtigkeit daraus gezogen, dass ich gesehen habe, wie viel Krankheit entsteht, wenn sich die Eltern nicht verstehen. Und eines meiner ersten Fragen, wo ich auf die Beziehungsebene komme mit meinem Patienten, dann frage ich, wie ist das Verhältnis der Eltern zueinander oder wie war es? Und daraus ergibt sich ein großes Bild von vielen Dingen, die dann man erkennt im Leben eines Menschen. Als ich 8 Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. Ich war der Zweitgeborene und ich bekam eine Woche danach Hepatitis B. Ich habe inzwischen noch 2 andere Patienten, denen es ähnlich ging. Ich habe gerade vor 2 Wochen jemanden getroffen, der sagte, ich bekam meine Hepatitis B einen Monat, nachdem meine Eltern sich getrennt haben. So gibt es da einen Zusammenhang zwischen Hepatitis B und der Trennung der Eltern. Eine Leberentzündung und der Trennung der Eltern. Und wir haben ja nicht alle Menschen untersucht, um zu schauen, was läuft da schief in ihrem Leben. Aber ich kann euch sagen, dass Entzündungen der Leber eine Menge zu tun haben mit der Beziehung der Eltern und die man dann automatisch zu den Eltern hat. So, deshalb Verhältnis der Eltern, Trennung der Eltern oder schlechtes Verhältnis der Eltern zueinander ist für die Kinder ungesund. Die Magersucht, eine der Dinge, die nicht sehr schön ist, aber auch alle anderen Essstörungen, die ich so in meiner Zeit gesehen habe, haben etwas zu tun mit der Elternbeziehung. Die Kinder sind in dieser Abhängigkeit. Das heißt, was erwartet das Kind von der Elternbeziehung, dass es ihm gut geht? Was erwartet das Kind? Und es erwartet Harmonie, aber was erwartet es? Es ist etwas, was... Bitte? Ja, aber was erwartet es von beiden Eltern? Dass sie sich lieben. Kinder erwarten von ihren Eltern, dass sie sich lieb haben. Und sie sind die glücklichsten und freuen sich unheimlich, wenn die Eltern sich gern haben. Wenn sie sehen, dass sie miteinander schön reden. Wenn sie sehen, dass sie Zärtlichkeiten austauschen. Dann blüht es dem Kind auf. Wisst ihr, ich war 28 Jahre alt. Mein Vater hatte noch nicht geheiratet, seine zweite Frau. Und ich hatte den Plan, meine Eltern wieder zusammenzubringen. Mit 28. Und warum wollte ich das? Warum hatte ich so großes Interesse, meine beiden Eltern, dass ich wieder gut verstehe? Weil man sie liebt, aber man ist auch in dieser Weise, sage ich, abhängig. Ich war abhängig davon als Harmoniebedürftiger. Und ich glaube, es war der Einzige in der Familie, der das noch für möglich hielt, dass nach, ich war 8, als ich trennte, und nach 20 Jahren, dass ich es überhaupt für eine Möglichkeit hielt, meine Eltern wieder zusammenzubringen. Ist doch ein großer Glaube, oder nicht? Aber wisst ihr, ich bin nicht der Einzige. Ich habe Patienten erlebt, die genau dasselbe tun. Die genau dasselbe erstreben. Warum? Warum wollen Eltern, warum wollen Kinder, dass ihre Eltern sich gern haben? Nun, es ist nicht nur der Streit, es ist, weil es etwas ist, das einfach so, ich sage immer, das sind Standards, die wir haben, die wir nicht ändern können in uns. Das Leben des Kindes ist abhängig von wie sich die Eltern gern haben. Also ist eine schwere Sache zu verstehen, aber ist wirklich so. Und sicherlich kann das Kind, wenn es jung ist, damit nicht viel anfangen, weil es weiß ja nicht, was mit ihm passiert. Aber es muss, wenn es älter ist, lernen, auch mit Eltern umzugehen, die sich nicht gern haben. Ja, ich liebe meine beiden Eltern und ich kämpfe immer noch. Nicht mehr, dass sie zusammenkommen, mein Vater ist wieder verheiratet, aber dass sie sich lieb haben. Ich denke heute, dass ich es nicht für mich tue. Ich denke, dass ich es für sie tue. Aber ich habe dennoch und würde große, große Freude haben in meinem Herzen, wüsste ich, dass meine Mutter meinen Vater von Herzen lieb hat und wenn ich wüsste, dass mein Vater von Herzen meine Mutter lieb hätte. Es ist einfach so. Und ich tue, was ich kann, um sie zu motivieren, sich gern zu haben. Weil sie müssen nicht zusammenleben, aber gern zu haben ist wichtig. Sie müssen, wenn sie an den anderen denken, lieb an den anderen denken. Auch wenn sie Schwierigkeiten erfahren haben von dem anderen und wenn sie ihm vorzuwerfen haben, wer weiß was. Und das mag ja auch stimmen. Dennoch, ich sehe so in meinem Kopf keinen Grund, dass die Tat des anderen mich davon abhalten soll, ihn gern zu haben. Ich sehe keinen Grund darin. Warum soll die Tat des anderen mich abhalten, ihn gern zu haben? Es ist nicht sehr gut und auch nicht erfolgreich. Es bringt auch nichts, wenn die Tat des anderen mich davon abhält, ihn gern zu haben. So, für die Kinder ist ein gutes Verhältnis der Eltern wichtig. Und sie haben das nicht gewählt, sie wollen das einfach. Und sie können es auch nicht abwählen. Sie brauchen und müssen wissen, beide Eltern haben sich gern. Und das ist gut, aber es ist nicht gut, wenn die Eltern es nicht tun. Da gibt es immer Folgen. Jetzt wollen wir uns fragen, warum gibt es so viele Partnerschaften, so viele Ehen? Und wir können ja heute auch sagen, Partnerschaft, weil viele heiraten nicht mehr, aber leben zusammen. Warum scheitern so viele? Warum kann man nicht sich einmal Treue versprechen und dabei bleiben ein Leben lang? Warum nicht? Ich meine, sicherlich gibt es Gründe für eine Trennung, wenn jemand gewalttätig ist, wenn jemand eine Krankheit hat, die psychischer Natur ist, Schizophrenie und so weiter und diese Dinge. Da kann man nicht miteinander leben. Wenn jemand fremd geht, dann ist es ein Scheidungsgrund, auch für den, der treu ist. Aber wenn es diese Gründe nicht gibt, wisst ihr, die meisten trennen sich ja nicht unbedingt, weil der andere fremd geht. Obwohl, das ist ein häufiger Grund. Viele trennen sich, weil sie sagen, die Beziehung gibt mir nichts mehr. Ich finde nichts mehr in der Beziehung. Wir haben uns auseinander gelebt. Jeder geht so seinen Weg. Und sicherlich gibt es Trennungen, weil eben die Anforderungen mir nicht genügen. Ja? Ich denke, mit jemand anders ging es mir besser und dann suche ich jemand anderen. Aber das ist auch nicht wirklich die Realität. Ja? Ich kann das an vielen Familien sehen, wo ich verfolgen konnte, wenn sie die erste Frau ließen, die Männer, und nahmen sich die zweite, so wurde es nicht besser. Ja. Und es gibt ein Sprichwort, das habe ich gelernt als Kind, die erste Frau ist vom Herrn, die kommt von Gott, die zweite ist von den Menschen und die dritte sei vom Teufel. Nun, das sind so die Sprichwörter, mag ein Fünkchen Wahrheit da drin sein und vielleicht uns aufmuntern, dass wir nicht die Untreue suchen. Aber was ist das Problem, warum Menschen heute Schwierigkeiten haben in ihren Beziehungen? Warum kann man sich auf den Partner nicht verlassen? Warum kann man auf sein Wort nicht trauen? Warum ist das so? Nun, die erste Idee, die ich vermitteln möchte, ist die Idee der Zelle. Eine Zelle, ich habe gestern Abend gesagt, der Mann sollte das, was für eine Zelle die Membran sein, er sollte also das Ganze zusammenhalten. Die Ehe ist, ich habe gehört, Karl Marx hätte es auch schon gesagt, ist was die... Die Keimzelle der Gesellschaft. Und so wie die Ehen sind, so sei auch die Gesellschaft. Und wo er recht hat, hat er recht, aber er hat es ja auch noch irgendwo abgeschrieben. Es ist so. So gut die Ehe ist, also wenn die Ehe eine Zelle ist, auf geistiger Ebene, dann macht sie etwas in der Gesellschaft. Ja? Sie muss also irgendetwas nehmen, ja? Um etwas zu geben. Wir wissen, dass die Ehe dann nicht zum Selbstzweck da ist, sondern sie ist da, um etwas zu tun, um etwas zu geben. Aus der Ehe sollten die Kinder kommen. Aus der Ehe sollte die Harmonie in der Gesellschaft kommen. So auf geistiger Ebene ist es also die Ehe eine Zelle. Viele Menschen heute in unseren Kreisen zumindest heiraten nicht mehr. Warum glaubt ihr, heiraten sie nicht mehr? Es gibt natürlich ganz Kluge unter Ihnen, die sagen, wissen Sie, wir brauchen, die wahre Liebe braucht keinen Trauschein. Die den Trauschein brauchen, die haben nicht die wahre Liebe. Das ist natürlich, wir können alles umdrehen im Leben, was wir wollen. Ja, aber für mich ist es immer sehr interessant, wer das sagt. Und ich rede ja mit vielen Patienten, es ist nicht etwas, was nicht, es ist meistens Männer, die nicht heiraten wollen, wisst ihr das? Meistens Männer. Warum wollen sie es nicht? Die Frau, die sucht die Geborgenheit in einer sicheren Beziehung. Und sie ist meistens die Ehe dann will. Aber die Männer heute, also nicht alle, aber viele, haben Angst vor der Ehe. Und ich sprach nicht vor lange mit jemandem, der sagte, also die Frau will seit 10 Jahren, glaube ich, seitdem ich mit ihr zusammen ist, oder 12, seit 10 Jahren will sie, dass sie heiratet. Und er sagt, ich kriege Angst, wenn ich daran denke, heiraten zu sollen. Aber ich bin überzeugt, die wahre Liebe braucht keinen Trauschein. Aber wisst ihr, es ist ein Betrug. Man denkt, man ist in einem höheren Stadium, wenn man nicht nach den Gesetzen des Lebens geht. Das ist immer so. Ja? Als eine meiner Pflegekinder in einer guten Beziehung mit Gott war, da war sie überglücklich und es ging ihr sehr gut. Sie war jung damals, 16, 17. Jetzt ist sie ein paar Jahre älter. Und dann, jetzt hat sie natürlich die Beziehung zu Gott nicht mehr. Sie zweifelt sehr, ob es ihn gibt und meint, es gäbe ihn nicht. Aber sie meint, jetzt ist sie in einem höheren Zustand. Sie ist etwas klüger geworden, aber sie fühlt sich schlechter. Wisst ihr, dass Klugheit und Weisheit und Gefühl zusammengehen müssen? Wer weise ist, fühlt sich besser, wie der nicht weise ist. Ja, also habe ich einen höheren Zustand meines Denkens, muss ja auch mein Körper besser dran sein. Ich kann nicht sein, ich bin heute klüger, aber meine Fragezeichen sind immer mehr und meine Not ist immer größer. Es ist ein Betrug unseres Kopfes, unseres Geistes zu denken, die Ehe ohne Trauschein würde funktionieren. Sie ist letztendlich ein Mangel an Liebesfähigkeit auf der einen Seite, aber sie kommt deshalb, weil ich keine Verantwortung übernehmen will.
Manche sagen, das ist von Satan.
Was?
Heiraten.
Satanisch. Ja, und
dann. Wir müssen nur anders aussehen.
Genau. Ja, wir wissen, dass die Ehe, das habe ich ja gesagt, wir können alles sagen, was wir wollen. Aber wir müssen uns doch nach dem Ergebnis schauen. Wir müssen uns doch danach schauen, was daraus kommt. Weil was daraus kommt, ist. Das ist das, was funktioniert oder nicht. Ich sage auch immer den Leuten, prüft eure Gedanken. Machen eure Gedanken euch ein gutes Gefühl, dann sind sie gut. Machen sie ein schlechtes Gefühl, sind sie schlecht. Ja, weil es muss ja irgendwo ein Kontrollmechanismus sein dafür. Und der Kontrollmechanismus sollte objektiv sein. So, ich hatte eine Patientin, die schon einige Jahre in einer Beziehung lebt und 2 Kinder hat. Und sie leben auch noch so, dass sie aus ökonomischen Gründen, aus guten Ideen auch die Küche mit anderen Leuten teilen und so weiter. Und man hat nicht so das Nest als Familie, wie man es haben sollte. Und das ist für die Kinder eine unstabile Beziehung. Und ich sah aus ihrem Leben und aus der Geschichte, die sie mir erzählte, die Krankheiten, die dann entstanden. So versuche ich jedem klarzumachen, die Liebe ist fähig, Verantwortung zu übernehmen. Die Liebe ist fähig, etwas zu versprechen und zu halten. Weil die Liebe denkt nicht an sich, sondern an das Wohl der Zelle. So, die erste Idee, die ich vermitteln möchte, ist, wir können die Gesetze nicht ändern. Wir brauchen eine Zellmembran. Und ich sehe in der Eheschließung die Notwendigkeit des Heimes, das in sich allein geborgen ist. Wir können auch nicht wirklich gut in Kolonien leben oder in Kibbutz-ähnlichen Sachen oder wo wir meinen, wir teilen etwas. Die Familie kann nicht aufgeschlittet werden. Sie muss ihren Intimbereich haben. Deshalb sagt die Schrift, wer das sie kennt, sie sagt, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen oder seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt, ihr seht, aus der Zelle kommt was raus, der Sohn, die Tochter, sie gehen weg und sie gründen eine neue Zelle, daraus wieder etwas Neues geschieht. So, das ist der Sinn dieser Zelle, dass sie etwas tut, der Gesellschaft etwas gibt. Gesunde Kinder, Stabilität. Aber das kann man nur in Einzelzellen. Schaut, der Körper hat sehr viele Zellen, aber die sind alle abgeschlossen. Ja, jede ist verbunden mit der anderen über Kanäle. Es gibt hier einen Haufen Kanäle, ja, Natrium, Kalium, Kanäle, was auch immer für Kanäle, also und nicht nur Kanäle, also Pumpen nennen wir sie, wo ein Austausch stattfindet. Ja? Aber es ist immer eine abgeschlossene Einheit. Ja? Es gibt keine halben Zellen, es gibt keine Zellen ohne Zellmembran. Es kann nicht zusammengehalten werden. Und was ich erfahren habe auf leiblicher, auf physischer Ebene, gesetzmäßig ist auch auf geistiger Ebene gesetzmäßig. Nur auf geistiger Ebene können wir uns ja das Ganze wählen, wie wir wollen, nicht? Und dann sehen wir aber, wo wir landen. So, die Ehe braucht ein Versprechen. Es geht nicht um den Trauschein. Aber sie braucht ein Versprechen. Und ich sage denen, die sagen, sie brauchen keinen Trauschein, sage ich, okay. Aber kannst du versprechen, dass du deiner Frau ein Leben lang treu sein wirst? Und wenn du das kannst, dann kannst du auch die Formalitäten sozusagen machen. So, wir müssen etwas wissen. Wir können die Welt nicht neu erfinden. Wir können die Gesetze nicht neu erfinden. Alles, was Jahrhunderte oder Jahrtausende funktioniert hat, sollten wir jetzt in diesen letzten 50 Jahren nicht versuchen zu verändern. Wir verändern es zu unserem Nachteil, nicht zu unserem Vorteil. So, wir brauchen eine Zelle. Das heißt, die Ehe, der Ehebund ist nicht auflösbar. Und zu sagen, wir können ohne ihn. Man macht es so, weil man denkt, dann hat man weniger Probleme, wenn man sich trennt. Dann kann man eine Trennung leichter vollziehen, weil einfach es keine übergeordnete Institution ist. Ja? Damit hat der Mensch auch ein Problem. Früher waren es ja die Eltern, die die übergeordnete Institution waren und die Familie, die die beiden zusammenbrachte. Und ich finde es ja nicht schlecht, dass wir als Staatsform die Ehe sozusagen schützen und sagen, hier muss eine schützende Sache da sein, weil es ist etwas, was wirklich einer Schutz und einer Verantwortung gegenübersteht. Deshalb, Verantwortung ist entscheidend. Aber warum, wenn man auch heiratet, warum geht es dann trotzdem schief? Sicherlich muss man sagen, für eine gute Ehe braucht man wie viele Leute? Man braucht also zwei Leute. Ja. Echt? Eine gute Ehe hat zwei Leute. Und damit es harmonisch geht, müssen wie viele harmonisch sein? Müssen beide sein. Ja? Das bringt die Schwierigkeit mit sich. Man kann für sich alleine glücklich sein. Ich hoffe, das können wir unterscheiden. Aber man kann keine gute Beziehung machen mit sich alleine. Ja? Man kann nur eine gute Beziehung mit jemandem haben. Man kann nicht das als Einzelner tun. Man kann alleine ganz glücklich sein, dann ist man eben keine Zelle, man ist ein Teil, ja, was irgendwo zwischen den Zellen rumschwirrt im Körper. Aber man ist nicht in einer Gemeinschaft miteinander. So, was macht die Ehe schwierig? Wo liegt das Grundproblem? Und ich möchte nie über Einzelheiten, wir können sehen, naja, weil der den Klodeckel nicht zumacht und der andere hat, weiß ich was. Ja, all diese Dinge, die kenne ich. Und das sind, ja, was auch immer es so gibt, das sind so, sage ich mal, sicherlich nicht unwichtige Dinge. Deshalb sollte man schon schauen, welche Gewohnheiten jeder hat. Manche kann man ja nicht ausstehen. Nicht? Aber nicht das ist es letztendlich, was die Sache zur Schwierigkeit macht. Dass, ich glaube, in unseren Reihen sind es schon 60-70% aller Ehelachen, die trennen sich. Ja? Und jede Ehe, die schon mal geschieden oder zweite Ehe, die trennt sich viel häufiger noch wie die Erstheirat. So, man kann das so beobachten. Warum geschieht das? Und ich habe einen Hauptfehler an der ganzen Sache gefunden. Der ist ganz banal, aber er ist das Entscheidende, was die Ehe kaputt macht. Und der Hauptfehler ist der, und ich versuche es mit dem Handy zu erklären, ich versuche das immer mit bildhaft, dass wir vom Bild her wissen, um was es geht. Ich sage immer, der Mensch ist ein Handy. Ja, er hat Soft- und Hardware. Und das Handy muss nehmen, um zu geben. Ja, alles auf dieser Welt ist ein Kanal. Was können zwei Handys miteinander tun? Nun, sie können miteinander kommunizieren, oder? Kommunizieren wir mit den Handys? Man kann sich SMS schicken, man kann ein Netzwerk aufbauen. Handys können sich austauschen. Ja? Aber kann ein Handy das andere laden? Ja oder nein? Nein, warum geht das nicht? Bitte? Ja, es geht nicht, weil das grundsätzlich nicht geht. Wisst ihr, der Ort, wo ich gebe, ja, kann nicht derselbe Ort sein, wo ich nehme. Einverstanden?
Das
Wo ich gebe, kann nicht derselbe sein, wo ich nehme. Ja, das sage ich immer, die Tankstelle ist nicht das Ziel, oder? Ist die Tankstelle das Ziel? Nein, die Tankstelle ist der Ort, wo ich etwas nehme, und das Ziel ist, wo ich mit dem Auto hin will. Aber wir fahren doch nicht von Tankstelle zu Tankstelle als Ziel, oder? Nein, es geht darum, dass wir nicht von einer Stelle nehmen können und an derselben Stelle auch geben. Ja, ich muss von irgendwo nehmen und anderswo weitergeben. So, welches ist also der Zweck der Ehe? Sich auszutauschen oder sich zu laden? Gehe ich in eine Ehe ein, weil ich geladen werden will mit Liebe? Oder gehe ich in eine Ehe ein, weil ich meine Liebe ausüben will? Und quasi verschwenden, weitergeben. Will ich etwas geben in der Beziehung oder will ich etwas nehmen auf geistiger Ebene? Bitte schön, wir sind jetzt auf der geistigen, auf der Liebesebene. Weil daran hapert ja die Ehe. Es ist nicht die Sexualität, die die Menschen auseinanderbringt oder weil wer weiß was nicht. Auf physischer Ebene, keiner trennt sich, weil die Frau nicht gut kocht. Ja, obwohl es ja gut ist, wenn die Frau kocht. Ja, weil das sind, oder weil sie die Hemden nicht richtig bügelt. Auch das ist eine Aufgabe der Frau und ist eine schöne Sache für uns Männer, dass wir gebügelte Wäsche haben. Aber das sind physische Abhängigkeiten. Und physische Abhängigkeiten sind da. Auch die Sexualität ist eine physische Abhängigkeit. Sie ist in Ordnung. Aber dass wir uns geistig voneinander abhängig machen, das ist falsch. Wir wollen in der Ehe, wenn wir eingehen, uns aufladen. Beziehungsweise, wir wollen geladen werden. Wir wollen von der Liebe des anderen leben. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber für den Geist wohl möglich. Er kann sich so täuschen, dass er es nicht wahrnimmt. So, der Grundfehler aller Beziehungsstörungen ist, ich will dem anderen nicht meine Liebe geben, sondern ich erwarte von dem anderen, dass er mir seine Liebe gibt. Wir reden von geistiger Ebene, okay? Weil Liebe ist etwas Geistiges. Natürlich drückt sie sich aus in Sachen, in Taten und in Worten. Aber die Liebe auf geistiger Ebene ist etwas, was ich gebe. Aber ich kann sie nicht geben an der Stelle, wo ich sie nehme. Das muss uns klar sein. Es ist ein Ding der gesetzlichen Unmöglichkeit. Ich muss irgendwo anders nehmen, als dort, wo ich gebe. Guckt es euch zu, guckt die Sachen an. Ja? In den Magen, wo geht die Nahrung rein? Geht sie dort, wo sie reingeht, auch raus? Ja oder nein? Natürlich, absolut nicht. Ja? So. Auf Energieebene muss ich dieses Prinzip verstehen. Weil dieses Prinzip ist der Fehler in unserem Geist. Warum habe ich meine Frau? Um sie zu lieben? Oder dass sie mich füllt mit Liebe? Nun, ich habe meine Frau, um sie zu lieben. Weshalb habe ich meine Sexualität? dass der andere mich befriedigt? Habe ich sie um meinetwillen oder habe ich sie um des anderen willen? Wisst ihr, alle Gaben, mit denen uns Gott ausgestattet hat, hat er uns gegeben um des anderen willen. Aber wann schläft ein Mann mit seiner Frau um seiner Frau willen? Wann schläft ein Mann mit seiner Frau um der Frau willen? Das heißt, dass er sagt, meine Frau hat ein Bedürfnis und ich möchte sie stillen. Oder die Frau sagt, mein Mann hat ein Bedürfnis und ich möchte es ihm stillen. Weil ich verwende meine Sexualität für ihn oder für sie, nicht für mich. Glaubt ihr, die Sexualität hätte eine andere Form, wenn es so wäre? Ich bin überzeugt. Aber ihr seht, wir haben durch unser egoistisches Herz alles umgekehrt. Das, was für den anderen gedacht war, nehmen wir für uns in Anspruch. Und das hat fatale Folgen. Furchtbare Folgen. Wenn es in der geistigen Beziehung nicht klappt, dann hat die Frau immer Kopfschmerzen. Ja, und das, man will dann auch auf leiblicher Ebene nicht so gut harmonieren. Aber wir müssen doch verstehen, ich bin da, um meine Liebe zu verbrauchen an dem anderen. Nicht den anderen in einen Mangel zu nehmen und sagen, du musst mir das geben. Du musst mich lieben. Wenn du das nicht tust, liebst du mich nicht. Das geht nicht. Das ist nicht Liebe.
Du darfst dich nicht verweigern.
Ja, das heißt, die ganzen Gaben Gottes, die er uns gegeben hat, sind da für den anderen. Deshalb ist es entscheidend, dass ich nicht von dem anderen hole und meine Sache abhängig mache von dem anderen. So, die Ehebeziehung funktioniert nicht gut. Und sie funktioniert nur so lange gut, bis jeder von den anderen irgendeinen Vorteil sieht. Ob der materiell oder geistig ist, meistens geistig, dann funktioniert er. Und wenn er den Vorteil nicht mehr sieht, dann haut er ab. Ich hatte eines Tages einen Patienten, der hatte Knieschmerzen an einem Knie. Und er erzählte mir seine Geschichte, weil ich frage ja immer, was ist passiert? Und der Mann hat eine Frau, die schon jahrelang krank ist, so hat er mir erzählt, und er hat dann natürlich als Mann denkt man, man muss seine Sexualität ausleben, und man kann sie nicht enthalten, nicht? Männer sind so schwache Wesen. Und so hat er Freundinnen gehabt neben ihr. Er konnte ja aufgrund ihrer Krankheit mit ihr nicht mehr Intimität so ausleben, wie er das wollte. Und eines Tages hat er natürlich die Idee, es offiziell zu machen, bis er jetzt immer wieder mit jemandem schläft. Lieber nimmt er sich eine Freundin und zieht mit ihr zusammen. Und so hat er das getan, aber das hat sein Sohn nicht so gut gesehen, sein erwachsener Sohn. Und so kam er in einen Konflikt mit seinem Sohn, und deshalb hat er seine Knieschmerzen, weil mit seinem Sohn im Ärger war, und er hätte gern gewollt, dass sein Sohn was tut?
Das absegnet.
Also sagt, Papa, ist dein gutes Recht, Mama ist eh krank. Versteht ihr, das ist nicht so. Das segnet dir kein Kind ab. Ganz egal, wessen Glauben oder was du tust. Das segnet dir niemand ab. Dass du denjenigen, dem du die Liebe versprochen hast, treu zu sein, weglässt aufgrund deiner eigenen Bedürfnis, ich würde sagen Lust. Aber die Lust muss kontrollierbar sein, weil ich habe sie nicht für mich bekommen, sondern für den anderen. Und wenn wir das verstünden, dann würden unsere Familien, unsere Ehebeziehungen immer besser werden, denke ich. Weil da gibt es diese große, große Problematik. Wisst ihr, als Frau, und ich habe das Vorteil, mit vielen Frauen gesprochen zu haben, die Frauen, nicht alle, aber meistens, sind sie treuer eingestellt wie der Mann. Ja? Sie ist eher dazu bereit, für ihr Leben lang mit jemandem zusammen zu sein. So ihre sogenannte erste Liebe ist viel stärker wie beim Mann, aber sie gibt sie auch beim Mann. Ich habe sie auch bei Männern erlebt. So, deshalb, das ist in uns gelegt worden, diese Notwendigkeit dieser treuhaften Beziehungen in guten und in schlechten Tagen, bis der Tod uns scheidet. Nach dem Tod kann dann der andere heiraten, der kann machen, was er will. Ja, die Ehe ist zu Ende. Aber bis dahin ist es, verpflichtet dich die Liebe, nicht nur für die spaßigen Sachen, sondern auch für die nicht spaßigen Sachen. Ja, die Liebe verpflichtet. Meine Frau ist gestürzt auf der Hochzeit unserer Tochter. Ich weiß nicht, sie hat sie irgendwo und ist so gefallen, dass sie sich ihre Sehne im rechten Schultergelenk vom Knochen abgerissen hat. Ja, so. So, und sie ist Rechtshänderin, sie ist Geigerin. Und jetzt am Anfang habe ich natürlich gesagt, naja, es wird ja wieder zusammenwachsen, aber dann kam ein Kernspin und dann sah man, dass die Sehne vom Knochen ganz weg ist und dann zieht sie sich ja zusammen und dann kann man den Arm ja nicht mehr heben, nicht? Das, wisst ihr, unsere Gelenke sind etwas perfekt zusammengebautes. Ich habe es jetzt wieder neu entdeckt. Und so musste eine Operation gemacht werden. Ich war froh, ich konnte bei der Operation dabei sein, habe die Haken gehalten. Und hätte ich sie selber machen können, hätte ich sie selber gemacht, aber ich bin kein Orthopäde, um das zu tun. Aber für den Arzt war das, er hat gesagt, naja, Sie können schon kommen, aber manchmal ist es auch für den ein bisschen schwierig, wenn er weiß, der Ehemann sitzt daneben und guckt, was er tut. Nicht? Das ist nicht so angenehm. Aber jetzt ist meine Frau halt mit dem Arm, ja, es sind jetzt schon 2 Monate her und sie kann Gott sei Dank den Arm immer mehr bewegen. Aber du denkst plötzlich an dich, nicht? Ich muss jetzt meiner Frau helfen, die Haare zu kämmen, weil sie kann mit der rechten Hand die Haare nicht kämmen. Man kann nicht immer rüber. Ja, und er war für mich eine wirkliche Herausforderung. Ja, dieses Verständnis, diesen Arm da immer wieder jeden Abend und dann musste sie ja so irgendwie liegen, damit der nicht auf ihm liegt und pass auf nicht, dass du an mich rankommst und der Arm wehtut. So ist, aber ich habe was gelernt. Ja? Und ich habe gelernt, dass meine Liebe noch nicht so. In guten Dingen ist sie gut. Ja. Aber dort, wo sie irgendwo verpflichtend wird, dem Partner gegenüber, in einer schwierigeren Situation. Ja, meine Frau war noch nie bis jetzt richtig krank. Ja, Gott sei Dank, ich bin froh. Das ist eine gewisse Entlastung. Aber was, wenn sie krank wird? Und du den Arm jeden Tag verbinden muss oder ja, kämmen, anziehen. Weil mit einer Hand kann man nicht so viel tun. Mit 2. Beim Duschen kann sie nicht alleine duschen, sondern muss abtrocknen, weil Ja, sie kann mit links tun, aber mit, wie soll sie die linke Hand trocknen? Aber sie hat Methoden gefunden an der Wand und so. So, ich war sehr dankbar für ihre Methoden. Ich habe gesagt, wunderbar, wenn du alleine zurechtkommst, das ist gut. Aber versteht ihr, das ist unser egoistisches, schlimmes Wesen, das die Freude immer gern teilt. Aber die Ehe ist nicht nur Freude. Die Ehe muss fähig sein. Die Liebe muss sich auch in Tagen der Schwierigkeiten, der Not genauso zeigen, wie in Tagen, wo es nicht so gut ist. So, wir alle kommen in unsere Situation, wo das geprüft wird. So, und ich bin sehr dankbar, dass ich erkennen konnte, dass ich noch Mangel habe. Aber ich bin entschlossen, diesen Mangel zu beheben, weil ich möchte nicht von den Umständen gesteuert sein. Ich möchte meine Frau lieben, ich möchte das tun, was zu tun ist, ohne Selbstmitleid mit mir zu haben. Oh, ich armer Kerl. Nicht? Hätte ich doch eine Frau, die nicht hinstürzt und fällt. Oder versteht, es gibt so viele Dinge, so viele Sachen, die wir uns selbst bemitleiden könnten in dieser Situation. So, ich möchte das Grundproblem zusammenfassen. Und die Menschheit lebt in allen Beziehungen, die sie hat, in einer Abhängigkeitsbeziehung, auch wenn wir sie Liebesbeziehung nennen. Sie zeigt sich spätestens in der Krise, ob sie eine wirkliche Liebesbeziehung ist. Ja? Ob sie wirklich hier den anderen tragen kann, ganz egal, in welche Not er hineinkommt. Und in diesen Abhängigkeitsbeziehungen können wir so lange funktionieren, solange der andere mitfunktioniert. Er ist am Leben, es geht ihm gut oder er macht mit. Aber wenn der andere nicht mehr mitmacht und ich den Eindruck bekomme, ich bekomme nicht mehr genug von hier, dann fängt das Drama an in unserem Leben und leider fängt es schon in der Kindheit an. Aber in der Kindheit ist es normal, dass ich von meinen Eltern abhängig bin, nicht nur von den physischen Bedürfnissen, sondern auch von den geistigen. Ich muss holen von Mutter und später auch von Vater. So, die ganze Situation wäre einfach zu lösen. Und zwar dadurch, dass ich verstehe, die Ladestelle kann ich nicht verwechseln mit der Abgabestelle. Das heißt, ich muss eine Ladestelle haben, von der ich sicher bin, dass ich geladen bin. Dass ich nicht in Not komme, meine Liebe geben zu können. Versteht ihr, wenn jemand die Liebe hat, kann er sie ja verschwenden. Hat er sie nicht, dann muss er sich selbst bemitleiden, dann muss er sagen, oh, jetzt muss ich das tun und jenes und jetzt muss ich diese Sache aushalten. Dann hast du sie ja nicht, du kannst sie nicht geben, dann ist deine Batterie leer. Und ich möchte immer eine volle Batterie haben, wollte ich nicht auch. Das heißt, ich brauche deshalb eine Liebesquelle. Und ihr wisst, es gibt nur eine Liebesquelle und das ist unser Schöpfer. Und der Weg zur Liebesquelle könnten wir Christus nennen, ja. Aber er ist so wie eine, wie soll ich sagen, er hat uns so gemacht in unserem Geist, dass er uns nicht füttern kann. Alles, was er tun kann, ist, es uns zur Verfügung zu stellen. Ich muss also zwei Dinge tun im Leben. Ich muss zu ihm gehen und nehmen. Das beschreibt die Bibel als Liebe zu ihm. Aber wisst ihr, wir können Gott nichts geben durch das, dass wir ihn lieben. Aber wenn wir ihn lieben, haben wir ihn als Liebesquelle anerkannt und holen von ihm. Er ist der einzige Gott, er ist die einzige Quelle, wo wir holen können. Deshalb sagt das erste Gebot von den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da die Liebe und Gott dasselbe ist und da das Leben die Liebe ist, ja, also kann ich nur zu Gott gehen, um Liebe und Leben zu holen. Aber es ist nicht ausreichend. Damit mein Leib gefüttert wird, muss ich mit meinem Geiste die Liebe geben. Und wenn ich die Liebe gebe, dann füttere ich meinen Leib. Wenn ich sie hole, füttere ich meinen Leib nicht. Erst wenn ich sie gebe, und das ist die Verbindung zwischen Geist und Körper, die wir verstehen müssen. Ich hole für meinen Geist und ich kann glücklich sein in einer gewissen Beziehung zu Gott, aber es wird mich nicht am Leben erhalten. Ich muss das, was ich geholt habe, das Handy, wenn es geladen ist und nicht das weitergibt, wozu ist es gut? Ist es zu was gut? Das Auto, das vollgeladen ist mit Sprit und nicht fährt, wozu ist es gut, der Sprit im Auto? Es ist sinnlos. Ja? So, deshalb, wir müssen es geben. Deshalb sagt die Bibel, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wieso? Weil wenn du deine Frau liebst, tust du dir das größte Gut an. Das ist für uns schwer zu lernen. Dass dann, wenn wir lieben, wir letztendlich uns was Gutes tun. Nämlich unserem Körper. Aber wir tun gleichzeitig aus dem anderen was Gutes, wenn wir lieben. Ja? Wir müssen verstehen, die Geisteshaltung, die ich habe, dem anderen gegenüber, füttert meine Zellen. Das ist das Geheimnis, was ich versuche zu vermitteln, was kein Geheimnis ist, ich versuche es zu erklären. Meine Liebe, die ich meiner Frau durch meinen Geist, durch meine Gedanken gebe, machen mir ein gutes Gefühl. Sie produzieren in mir Endorphine. Sie produzieren in mir Serotonin. Sie produzieren in mir Lebenskraft. Aber ich gebe sie ihr. Das ist die Schwierigkeit. Wir sind umgekehrt gepolt. Wir denken, wenn ich einen Liebesbeweis von dem anderen habe, dann geht es mir gut. Dabei ist es doch nur meine Antwort auf den Liebesbeweis, das mich macht, dass ich gut fühle. Nicht die Tat des anderen. Es ist immer nur meine Reaktion der Liebe, die ich darauf gebe. So, die einzige Lösung in unseren Beziehungen ist, dass wir sie zu Liebesbeziehungen machen. Und Liebesbeziehungen sind keine Abhängigkeitsbeziehungen. Weil die Liebe lässt jeden frei. Weil die Liebe über niemanden herrscht. Ihr könnt euch noch erinnern an die zwei Dinge, die die Liebe hat, die wir brauchen. Liebe ist immer eine Person, ist immer eine Person. Wir können die Liebe nicht mit dem elektrischen Strom, nicht mit dem Universum, mit nichts vergleichen. Sie muss also etwas Absichtliches, Bewusstes sein. Die Liebe hat maximales Interesse am anderen und das können wir haben, aber das führt, wenn nur das existiert, wenn nur das da ist, das führt zur Beherrschung. Und niemand will beherrscht werden, nicht mal Kinder. Niemand will beherrscht werden. Jeder protestiert gegen Beherrschung. So manches starkes Interesse, maximales, ich würde sagen, so wie für mich selbst. Interesse ist wichtig, aber es muss gepaart kommen mit einem zweiten Element, damit es nicht zur Beherrschung und zur Diktatur wird. Auch manche sagen, ja, eine liebevolle Diktatur ist eine gute Diktatur. Nein, jede Diktatur ist falsch. 100% Freiheit. Geben. Dem anderen. Wenn ich nur Freiheit gebe, ohne Interesse, dann bedeutet das Gleichgültigkeit. So. Also, wir müssen in der Lage sein, während wir unser Leben geben für den anderen, im Interesse für ihn, ihn gleichzeitig 100% respektieren in dem, was er tut. Sicherlich vorausgesetzt, wir reden von Normalen, wir reden nicht von Menschen, die keinen Verstand haben oder so. Wir reden hier von unseren normalen, gesunden Menschen. Doch die Freiheit in der Beziehung, jeder kann machen, was er will. Absolut. Wir müssen ja die Treue aus Freiwilligkeit tun. Nicht, weil wir gezwungen sind dazu. Wisst ihr, deshalb sagen manche, ich brauche keinen Trauschein, weil der Trauschein kann mich nicht zur Treue zwingen. Da hat er völlig recht. Er gibt keine Sicherheit für die Treue. Ja? Aber er gibt, deshalb müssen wir uns ja dazu entschließen, aus freiwilligen Stücken treu zu sein. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil wir dann irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Wir müssen uns damit identifizieren, mit diesem Prinzip, mit dieser Gesetzmäßigkeit, weil wir es gern haben, dass es so ist. Wisst ihr, ich denke, wenn Gott so ist, dann müsste ihn jeder lieb haben. Das heißt, es müsste jeder sich in seiner Gegenwart wohlfühlen. Ich glaube, niemand von uns hier, und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, so eine Liebe gefällt mir nicht. Eine Liebe, die maximales Interesse an mir hat und mich maximal respektiert. So eine Liebe, so eine Person, ist es gut zu sein. Weil sie bietet mir was an, aber was macht sie? Sie zwingt mich nicht. Sie sagt, du kannst es wählen. Ich will dir das Beste, aber ich zwinge es dir nie auf. Im ganzen Universum gibt es keine Diktatur. Es gibt keine, die alle Wesen, die unter Gott, Gottes Liebe leben, leben freiwillig diese Liebe aus, weil sie es wollen und sich damit identifizieren. Deshalb muss Gott nicht regieren im Sinne einer Regierung. Er lenkt alles, er ist der, der die ganze, das ganze Leben mit seiner Kraft und Energie versorgt, aber die Menschen und die intelligenten Wesen steuern sich selbst, indem sie einverstanden sind, diese Liebe von ihm zu holen und zu praktizieren. Es ist ein Einverständnis, das ich habe in meinem Kopf, dass ich so sein will. Also ich möchte ein maximales Interesse an meiner Frau haben, aber ihren Willen in allen Dingen respektieren, auch wenn er falsch ist. Ja, auch wenn er in eine falsche Richtung geht, möchte ich, dass ich ihren Willen achte und sie nicht in dem Sinne missachte, indem ich versuche, Druck auszuüben. Weil wenn ich Druck auf sie ausübe, dann achte ich nicht sie als einen vernunftbegabten Menschen, oder? Weil dann bin ich klüger wie sie. Dann muss ich ihr Dinge aufzwingen. Nein, die Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Weil sie muss den anderen nicht unbedingt haben. Wenn ich aber den anderen als Liebesquelle habe, dann muss ich den beherrschen, dann muss ich den besitzen, dann muss ich von ihm leben. Das ist die Quintessenz, die wir lernen müssen. Ich habe Wir haben zur Wahl zwei Dinge. Und wir sind in entweder der einen Kategorie oder der anderen. Es gibt nicht mehr wie zwei Kategorien Menschen auf dieser Welt. So, die einen sind abhängig. Und ich nenne die einen sind Sklaven. Und das sollte ich deutlich schreiben. Sklaverei ist Abhängigkeit von dem, was andere tun oder sind. Das ist die Sklaverei. Und die andere Seite ist die Freiheit. Das ist die Definition der Freiheit. Die Freiheit ist Abhängigkeit. Von dem, wer weiß es, Freiheit ist Abhängigkeit von dem, was ich tue oder bin. Abhängig sind wir immer. Nur das eine führt mich in die Freiheit, was heißt, wir sind abhängig, dass wir essen, sind wir? Aber fühlen wir uns eingeengt, dass wir essen müssen? Ja oder nein? Oh, wir lieben es doch, oder? Wir lieben es doch, dass wir essen können. Wir lieben es, dass wir was haben. Und sind wir beim Essen abhängig von was? Vorausgesetzt, dass die Nahrung ist da. Von dem Tun anderer? Nur von unserem eigenen Tun. Wir nehmen und geben. Ja? Wir nehmen es vom Tisch und tun es in den Mund und dann geht es in den Magen. Dann, ja? So, wir sind nur abhängig, wie viel unser Magen sich füllt, von unserem eigenen Tun. Aber abhängig sind wir. Wir können uns die Nahrung nicht selber produzieren. Und auf Geistesebene ist es ja genauso. Der Geist kann sich nicht die Liebe herstellen, die er braucht, damit er existiert. Deshalb kann er nur in zwei Abhängigkeiten sein. Entweder er ist angewiesen, dass jemand ihn füllt, oder dass er da ist, dass jemand anders was tut und er muss ständig gucken, was die anderen tun oder nicht tun. Oder er weiß nur von, was er tut, hängt es ab. Ja? Ist er frei und holt sich, um zu geben. Ist er zwar abhängig, weil wir brauchen Liebe, wir müssen ihn verholen, aber er ist nicht abhängig von Umständen. Er ist nicht abhängig, dass die Frau gesund ist oder ungesund. Er ist nicht abhängig, ob die Dinge richtig laufen im Leben, ob die Mutter noch lebt oder nicht, ob diese Dinge hier gut gehen. Davon ist er unabhängig. Im Sinne der geistigen Situation. Weil er weiß, was andere tun, können ihn nicht füttern. Was andere tun, ist nicht relevant für seinen geistigen Tank, sein Herz. Nur was er tut, zählt. Nur was ich tue, kann mich füttern. Ja, nur ich kann Nahrung essen, nur ich kann atmen den Sauerstoff, nur ich kann das Wasser trinken. Deshalb kann nur ich zu Gott gehen. Das ist meine Tat. Gott sei Dank, meine Frau muss nicht für mich gehen. Ist doch gut. Nur ich kann gehen und ich kann durch die Liebe Gottes das werden, was eine liebevolle Person ist. So, deshalb schaut, das Geheimnis, auf den anderen Einfluss mit Liebe auszuüben, ist das, dass man sich selbst verändert. Ich kann an meinen Kindern und an meiner Frau nichts verändern. Aber wenn ich etwas verändern will, kann ich es tun, indem ich mich selbst verändere. Wenn die an mir hängen, dann verändern sie sich. Und es funktioniert. Schaut, die Idee, am anderen rumzudoktern, anstelle an sich selbst, ist falsch. Weil du kannst am anderen nichts tun. Du rennst immer gegen eine Wand. In jedem Ehekonflikt, wenn ich mich beschäftige am anderen Tag mit meiner Frau, dann weiß ich, dann ist mein Geist irrgeleckt. Weil ich muss mich mit dem beschäftigen, was ich falsch getan habe in der ganzen Geschichte. Ich muss zu Gott gehen und ihr wisst ja, ich gehe jeden Morgen raus in die Natur und ich nehme mir die Zeit und sage, zeig mir, was habe ich gestern falsch getan. Oder geh mit mir nochmal durch den Tag. Und dann zeigt mir Gott, wenn ihr, macht mal eine Analyse vom morgen früh vom heutigen Tag und seht, was ihr gemacht habt. Und geht mal den Tag durch und guckt euch wie im Film an. Was habt ihr denn gedacht? Was habt ihr getan? Und schaut, was kommt raus. Und warum habe ich getan das, was ich getan habe? Wieso habe ich das Wort gesagt? Wieso habe ich das Gefühl gehabt? Was hat mich gelenkt in der ganzen Geschichte? Ihr werdet Dinge entdecken über euch, die ihr gar nicht wisst. Und da könnt ihr ja ansetzen, etwas zu verändern. Es ist völlig sinnlos, am Menschen etwas zu verändern, außer indem ich etwas tue. Schaut, ich habe etwas in der letzten Zeit gelernt. Und es hat mich begeistert. Man will ja helfen, will man?
Ja.
Wir wollen alle helfen. Und haben die Leute um uns Not? Ja oder nein?
Ja.
Sind sie in Not? Sie sind in Not. Und wir haben alle mehr oder weniger das Helfersyndrom, weil es uns auch wiederum angeboren ist, dass wir uns um den anderen kümmern. Ja, so hat uns Gott eben gemacht. Und ich finde es ja gut. Nur wisst ihr, was schlecht ist? Die Methode. Die Motivation ist das Problem. So, unser Heiland hat sich Jünger ausgesucht. Und seine Jünger waren nicht die bravsten. Ja? Und sie hatten nach 3,5 Jahren, wo er ihnen versucht hat, was beizubringen? Die Liebe. Er hat versucht, ihnen beizubringen, dass der Größte im Himmelreich ist der, der dient. Er hat ein Kind genommen. Ja, kennt ihr die Geschichte? Und hat gesagt, will jemand? Ja, wir werden wie ein Kind. Haben die Jünger es verstanden? Wir sehen es nach 3 Jahren und etwas, ja, fast 3,5 Jahren, am Abend, bevor er das Abendmahl nimmt und dann am anderen Morgen wird er ja gekreuzigt oder am anderen Tag wird er gekreuzigt. An diesem Tag geht er zu diesem Ort, wo sie das Abendmahl nehmen sollen und die Jünger bleiben etwas zurück. Sie sagen, na, geh du vor, wir haben noch was zu besprechen. Und was tun sie? Sie streiten, wer von ihnen der Erste im Königreich sein soll. Glaubt ihr, das ist unserem Heiland gut gegangen dabei? Wo er denkt, meine Güte, wann werden sie es lernen? Nicht? Jetzt, wie hätte er vorgehen können? Hätte es das genutzt, mit ihnen in einen Streit zu kommen und zu sagen, hier, ihr, wann wollt ihr es endlich kapieren? Öchter hatte einmal gesagt, oh ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich noch bei euch sein, dass ihr das versteht. Aber er hat nicht zu der Methode gegriffen des Vorwurfs, sondern er hat etwas getan, was die Jünger überraschte. Man musste nämlich die Füße waschen, das war so die, und man hatte Diener. Und sie saßen oder lagen, das waren ja Liegen zu der Zeit, und jeder lag und erwartete, das muss jetzt jemand reinkommen und uns die Füße waschen, wir können nicht essen. Und je höher du bist im Reich, umso weniger würdest du die Füße waschen, oder? Da brauchst du schon einen, wir würden Bimbo sagen, oder irgendeinen, der nicht dieses Vorrecht hat. Und Jesus wartet ein bisschen. bis sie sich so die Fragen stellen. Man kann ja nicht anfangen, das Mahl, bevor nicht die Füße gewaschen sind. Vom Staub, von was auch immer. Und dann nimmt er die Schürze und er wäscht ihnen die Füße. Und einer von ihnen entscheidet sich für immer nicht mehr mit ihm zu gehen. Wisst ihr warum? Weil er sagt, wenn er mein Meister ist und ich sein Nachfolger, dann bedeutet das, ich muss meinen Untertanen, wenn ich der Erste im Königreich bin, was tun? Füße waschen. Dazu bin ich mir zu schade. Und er ging und verriet ihn. Aber alle anderen, die Diskussion, wer der Größte sein wird, kam nicht mehr auf. Er hat gesagt, ich habe ein Beispiel gegeben. Tut, wie ich euch getan habe. So, wenn wir diese Intelligenz besessen, dass wir von unserem Gott lernen würden, wie wir das Herz eines anderen erreichen, dann hätten wir schon längst unsere Ehekonflikte alle begraben. Wir würden auf sie gar nicht mehr eingehen. Weil wir hätten verstanden, wenn ich etwas von dem anderen verändern will, muss ich ihm was tun. Nicht zurechtweisen. Nicht missmutig sein, sondern einen Liebesdienst tun. Ich muss euch sagen, diese Methode ist mir noch nicht seit langem bekannt. Also ich bin aber begeistert von ihr. Und ich will sie ausprobieren. Ich will mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, oder man ist ja zunächst in seiner Familie, denen ich helfen will, will ich nicht mehr helfen durch Argumente, weil die kommen meistens nicht an. Aber Taten, die Art und Weise des Seins, mit der ich die Dinge tue, werden etwas bewirken, was ich mir kaum vorstellen kann. Jesus sagte, ich heilige mich selbst für sie. Das heißt, ich arbeite an mir, meine Lieben, Tag für Tag. Aber nicht um meinetwillen. Ich arbeite nicht an mir, damit ich gerecht vor Gott stehe. Ich arbeite an mir, damit ich all diese schlimmen Dinge, die in mir sind, abzwacke und lerne zu lieben. Und ich muss euch sagen, ich habe schon gelernt in diesen fast 10 Jahren, seit dem 7. Juni 2003. Aber ich habe noch nicht ausgelernt und meine Prüfung habe ich auch noch nicht ganz bestanden. Und wir werden immer wieder erinnert, ob wir wirklich lieben, wenn wir in Not kommen, wenn wir sehen, dass die Krise da ist. Ob es dann um mich geht oder um meinen Nächsten. Geht es um meinen Ehepartner, geht es um mein Kind, um meine Mutter oder geht es um mich? Ich muss euch sagen, wenn jemand etwas verändern will in seiner Gesellschaft, es geht nur, wenn er sich selbst verändert. Und so wie er sich verändert, wird sich sein Verhalten verändern und sein Einfluss auf die anderen wird dementsprechend sein und es wird ein mächtiger Einfluss sein. Weil der Liebe, sage ich euch, kann kaum jemand widerstehen. Wenn wir liebevolle Menschen würden, würden wir unsere Partner durch unsere Liebe verändern zum Guten. Egal wie sie sind. Ich möchte sagen Ehepartner, weil ich möchte bei der Ehe bleiben. So, lasst uns dieses Gesetz verstehen. Es wird uns von vielen Krankheiten heilen und wird uns im Leben viel Freude bringen. Ganz egal, wie die Umstände kommen. Weil wir können an uns immer arbeiten. Aber an jemand anders arbeiten, ist vergeblich. So, der Weg ist klar. Arbeite dort, wo du was ändern kannst. Und das bist du selbst. Und das kannst du auch nur tun, wenn du eine Kraft hast von oben. Sonst musst du dich auf diese Kraft versetzen. So, es gibt auf dieser Welt nur Freie und Sklaven, wisst ihr das? Es gibt nur Freie und Sklaven. Es gibt nichts dazwischen. Und sicherlich ist der Prozess, bis man ganz frei wird, einer. Aber ich bin Gott sei Dank, kann ich mich als Freier benennen, weil ich wirklich den Frieden Gottes in meinem Herzen habe seit dem 7. Juni 2003 und in meinen Verhältnissen mit meinen Mitmenschen immer freier werde. Das heißt, ich konzentriere mich, was kann ich für sie tun, anstelle des, was können sie für mich tun. So, wir haben alle die Wahl. Wir können entweder hier sein oder hier, aber wir können nicht irgendwo dazwischen sein. Wir müssen irgendwo herholen. Unsere Batterie ist nicht selbstladend. Sie muss geladen werden. Und ich möchte in der Ehe, dass ich für meine Frau jemand bin, der seine Liebe bei ihr entlädt und nicht, der erwartet, dass sie mich durch ihre Liebe lädt. Aber ich lerne das auch noch Schritt für Schritt, indem ich jeden Tag rausgehe und von der Liebesquelle hole und mich von ihr lenken lasse. Und wenn ich Schritt für Schritt das tue, was er mir sagt, werde ich ein liebevoller Mensch werden. Und diese Liebe ist unmöglich, dass sie jemand, der um mich herum ist, nicht sieht und verspürt und von ihr beeindruckt wird und beeinflusst wird zum Guten, es selber zu tun. So, ich hatte Lust, Sie zu fragen, ob Sie sich trauen könnten, heute Abend eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, ob sich trauen könnten, ein Versprechen abzugeben oder zumindest es wollen, zu sagen, ich möchte ab heute mich nicht mehr verirren in meiner Liebesquelle. Ich möchte mich nicht mehr verirren, wo ich hingehe zu nehmen. Ich möchte die Tankstelle nicht mehr mit dem Ziel verirren. Und ich möchte ein liebevoller Mensch werden. Einer, der die Liebe ausleben kann, der geduldig ist, barmherzig, freundlich, der alles tragen kann, was der andere tut, alles hoffen kann. Weil ich denke, das tut uns allen gut, oder? Also ich selber will es. Ich will mich nicht mehr verirren in diesem Weg, aber wenn ich mich verirre, will ich ihn gleich korrigieren. Und ich möchte ein liebevoller Mensch werden. Und ich möchte, dass meine Frau an mir keinen Makel mehr finden kann. Dass sie sagt, du liebst mich nicht. Sicherlich, das ist mein Ziel, aber vielleicht wollte es ja auch. Sie mag das vielleicht nicht richtig beurteilen, aber ich denke, ich will es trotzdem. Ich möchte, dass, wenn sie mir etwas sagt und sie sagt, das ist nicht liebevoll, will ich das prüfen. Und will es so umändern, dass sie nicht mehr sagen kann, das ist nicht liebevoll. Ja, das heißt, ich denke, wir können das Leben unserer Partner, unserer Kinder, unserer Mitmenschen unheimlich verbessern, indem wir liebevoll werden. So hat jemand den Mut, die Hand zu heben, dass er auch so werden will. Okay. Sicherlich, ich meine, ihr müsst jetzt nicht die Hand, aber manchmal ist man ja beeindruckt vom Moment und ich denke, Wenn man sich einmal etwas vorgenommen hat, dann ist man besser motiviert, wenn man jetzt nach Hause geht und plötzlich entdeckt, dass man sich doch etwas fordert vom anderen, anstelle dass man was gibt. Dass man sich dann redet, ich will doch nicht mehr so sein. Ihr werdet sehen, das ist ein täglicher Kampf. Aber es ist ein guter Kampf. Er ist von der Sklaverei in die Freiheit. Er ist vom stolzen Egoismus hin zur Liebe. Und es ist ein schöner Weg. Auch wenn er Anstrengung kostet und Mühe. Aber es lohnt sich. So, ich kann und freue mich. Und ich hoffe, wenn wir uns wiedersehen sollten, dann können wir ja noch ein bisschen uns austauschen. Sind da Fragen? Und wenn jeder die Liebe Gottes hat, hat jeder die Freiheit. Ja, dann muss ich den anderen auch nicht einschränken. Deshalb ist es auch wichtig, die Beziehung in der Ehe ist eine besondere Beziehung. Man muss sich kennenlernen davor. Man muss wissen, wen man heiratet. Man muss wissen, ob man zusammenpasst. Man muss wissen, ob man gleiche Ziele hat. Weil lieben müssen wir alle, aber heiraten nicht. So. Deshalb ist es so entscheidend, dass ich den Partner, bevor ich ihn heirate, prüfe und ihn sehe, hat er dieselbe Konzept vom Leben wie ich? Sieht er auch die Liebesquelle in Gott und nicht in mir? Will er mich aufessen oder ist er von Gott? Das alles muss ich prüfen. Ja? Und dann läuft das anders. Sicherlich kann der andere sich ändern, aber trotzdem muss ich mich ja nicht deshalb ändern. Ja? Und die Freiheit, wir müssen miteinander reden und sagen, was willst du, was will ich? Können wir uns einigen, können wir sachlich miteinander aussehen? Oder sagen, du musst meinen Willen tun, weil sonst liebst du nicht. Oder ich bin hier der Mann im Haus und ja, Männer, ich habe ja viele Geschichten, kenne ich, von Männern. Ich habe neulich einen getroffen, im Ausland, nicht hier in Deutschland. Und der hat seine Frau mit 9 Kindern verlassen, weil sie nicht willig war, ihm ins Ausland zu folgen. Hat gesagt, wenn du in einem Jahr nicht nachkommst, habe ich das Recht, mich mit einer anderen Frau zu heiraten. Und er schimpft sich Christ. Und jetzt hat er eine andere Frau geheiratet, vor 7 Jahren, weil die Frau nicht nachkam. Und von der hat er sich jetzt auch seit 2 Monaten getrennt, weil sie aus demselben Grund ihm nicht untertan ist und folgt.
Wieso steht doch in der Bibel da Isaac und
so?
Die fährt einfach nach und so musste sein.
Und ich habe ihm gesagt, dass das nicht geht. Das heißt, er kann tun, was er will. Gott steht nicht da mit einem. Aber wisst ihr, er ist beladen mit Gewissenswissen, weil er seine Frau mit 9 Kindern oft verlassen hat. Seit 7 Jahren leidet er und er kommt auf die komische Idee, ich könnte ja die Frau lassen und wieder zu meiner Alten zurückkehren. Aber das ist schlimm. Ex-Frau, ja, also Alten. Also, und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht einen Fehler mit einem anderen Fehler gut machen. Ich habe gesagt, du hast kein Recht, dich zu trennen von einer Frau. Und wenn du es tust, ist Ehebruch. Und du machst sie, dass sie auch die Ehe bricht. Weil sie ist eine junge Frau. Wenn du sie verlässt. Das ist Willkür. Leider gibt es viele solche, gerade unter den religiösen Menschen. Leider. Weil sie etwas missverstanden haben an Gott, so wie Judas. Weil sie missverstanden haben, dass die Ehe nicht da ist, dass der andere mir dient, sondern dass ich diene. Ich habe den anderen nicht da, damit er Bedingungen erfüllt. Sonst lasse ich ihn. Wir stellen ja manchmal unsere Partner vor die Wahl. Entweder das oder das. Bitte schön. Das steht nicht im Ehebund. Im Ehebund gibt es nur eine Sache, das ist der Ehebruch, der dich trennt. Oder eben wie gesagt, die Unvernunft, wenn jemand nicht mehr vernünftig ist, aber nicht und gewalttätig. Alles andere ist nicht Liebe, wenn ich mich trenne. Aber ich möchte an seiner Stelle nicht sein, 9 Kinder verlassen zu haben. Nur weil die Frau nicht nachkommt. Ist das, ja, hat das sich Gott so ausgedacht? Mit Sicherheit nicht. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander gehen und wir müssen uns miteinander besprechen. Aber es geht nicht so, dass ich das Recht mir nehme, einfach zu tun, was ich will, als Mann oder als Frau. Ja, das geht nicht. Wir haben einen Bund und wir wollen mit einer fairen Kommunikation Lösungen suchen. Nicht meinen, meine Lösung ist die beste. Aber wisst ihr, in einer Ehe würde das nicht aufkommen, hätten beide die Liebesquelle Gott, weil dann hat man unterschiedliche Meinungen. Wir sind ja Menschen, wir können uns irren. Aber man kann sagen, okay, wir beten, du betest, ich bete, wir gehen in den Wald, jeder fragt Gott und dann kommen wir zurück und dann sehen wir, welche Lösung wir haben. Und dann bleibt man sachlich, man bleibt liebevoll, weil es ist ja nicht mein Weg, der richtig sein muss, oder? Oder muss er sein? Aber wisst ihr, das ist die Ursünde aller Sünden, ist die Herrschsucht. Und die Herrschsucht weiß, dass nur mein Weg richtig ist. Ja, das ist die Herrschsucht. Sie erlaubt keine andere Lösung. Das müssen wir verstehen. Das ist das Übel aller Übel, dass wir bestimmen wollen über andere. Und jeder Zornesausbruch ist ein Bestimmen über andere. Jeder Druck, den wir ausüben auf andere, ist so etwas. Und davon müssen wir uns als Christen, als liebevolle Menschen abwenden. Wir müssen das tun und ich denke, dann sind wir auch anders. Da war noch eine Frage, oder? Ach so, okay, ich hätte es vergessen. Danke für die Erinnerung. Ich glaube, ich habe ja schon viel gesagt, aber die entscheidende Stunde meines Lebens kam, als ich vor der Wahl stand, von meiner Frau wegzugehen. Weil meine Frau war meine Liebesquelle und ich brauchte Harmonie und ich wollte eine Frau haben, die mir das gibt, was ich brauchte. Ich dachte, eine Frau muss mich glücklich machen. Und so habe ich mit meiner Frau über 20 Jahre gelebt und sozusagen gebettelt und habe nicht bekommen, was ich wollte. Also dachte ich, ich muss sie verlassen und auch die Kinder, die wir da hatten, um mir jemanden zu finden, der mich doch endlich glücklich machen kann. Und ich habe euch erzählt, meine 3 Wünsche waren ja etwas ganz Legitimes. Ja? Ich wollte verstanden werden. Ist das etwas Schlimmes? Aber wisst ihr, Frau und Mann haben viele Schwierigkeiten. Und ich habe das und lerne es immer mehr, dass wir aneinander vorbeireden. Weil einfach wir aneinander vorbeireden, weil wir nicht verstehen, wie der andere tickt. Und wir beschäftigen uns ja natürlich auch nicht, weil es zählt ja nur, was ich will. Nicht? So, ich wollte verstanden werden, ich wollte einfach, ich dachte, meine Frau versteht mich nicht, ja, und ich wollte, dass sie sich Zeit nimmt, ausführlich über Dinge zu reden, weil ich bin eher vom Typ her ein Verhandler gewesen, ja, mir hat es immer gefallen zu reden, ihr seht es ja, ich kann lange reden. Und ich wollte unbedingt Also ich wollte, der Wunsch war, ich wollte eine Frau haben, die immer glücklich ist. Das heißt, ich wollte, dass wenn sie morgens aufsteht, lächelt. Das heißt, das Erste, wenn ich sie sehe, scheint die Sonne. Wow, ist doch der Himmel auf Erden, oder nicht? Ja, wenn man harmoniebedürftig ist, dann muss der andere scheinen. Nicht? Man denkt ja nicht an sich, dass man scheint. Man erwartet es von dem anderen, dass er scheint. So, und ich war in diese Not hineingekommen, dass ich dachte, ich muss jemanden haben, der mir diese Bedürfnisse befriedigt. Und ich kam dazu und ich war entschlossen, weil mir ging es sehr schlecht. Ich war nur noch müde den ganzen Tag, ich war nur noch getrieben, ich war nur noch meinen Süchten ausgesetzt. Ich hatte keinen Frieden. Ja, ich konnte auch nicht schlafen in der Nacht gut, weil ich dachte, ich verliere Zeit beim Schlaf. Und so dachte ich, alles Übel muss ich beheben, indem ich die Familie auflöse und hol mir eine neue Frau. Und da ich ein gläubiger Mann immer war, sozusagen, ich war damals 39 und schon von Kind auf immer mit Gott gehen wollte, hat sich Gott getraut, mich nicht in meinem Irrtum zu lassen. Und kam mir entgegen und setzte mich vor eine Wahl. Am 1. Juni 2003, als ich alle meine Bedürfnisse in einem langen Gespräch von, denke, 3 Stunden waren es mindestens, ausgesprochen hatte, bekam ich einen Gedanken, der sagte, wenn du auf meine Gebote achten wirst, dann werde ich mich um deine Bedürfnisse kümmern. Wow, ein schöner Gedanke. Ich weiß noch, wo er kam. Und hat mich sehr erwärmt. Meine Bedürfnisse können befriedigt werden. Ich kann glücklich werden. Aber dann kam die Ernüchterung ein bisschen. Was ist die Bedingung? Die Bedingung ist, dass du auf meine Gebote achtest. Wisst ihr, ich hatte keinen Grund, meine Frau zu verlassen. Hatte ich ihn? Wenn dich dein Partner nicht versteht, hast du das Recht, ihn zu verlassen? Wenn er nicht lächelt jeden Morgen? Oder wenn er sich nicht Zeit nimmt, mit dir zu reden, ist das ein Grund, ihn zu verlassen? Es gibt keinen Grund. Das ist kein objektiver Grund. Das ist ja mein Problem, nicht ihres. Aber das habe ich nicht verstanden. So, aus diesem Grunde wurde mir klar, Gott sagt mir, du sollst die Ehe nicht brechen. Das ist ja das 8. Gebot, 7. Gebot. Und dann hatte ich 7 Tage Zeit nachzudenken. Und nach 7 Tagen, am 7. Juni, tat er mich vor die Entscheidung. Und die Entscheidung war, ob ich bei meiner Familie bleibe oder nicht. Und wir waren zusammen mit dieser Familie, wir waren 10 Leute dort und der Mann fragt mich und sieht mich an und sagt, bist du entschlossen, bei deiner Familie zu bleiben? Und da ich nicht gehört hatte, was er gesagt hat, das heißt, ich hatte geantwortet, noch bevor er sagte, weil ich dachte, er fragt mich, bist du entschlossen, nicht zu bleiben, weil das war ja immer meine Sache, sage ich, noch bevor er fertig ist, ja. Aus dem Impuls heraus. Aber als er fertig ausgeredet hatte und mein Ja kam und ich die Reaktion der Kinder sah, gab ich mir Rechenschaft, was ich gesagt hatte. Und jetzt musste ich mich entscheiden. Ich konnte nicht vor den Kindern sagen, ich habe mich versprochen, nach 10 Minuten, nachdem wir draußen sind und sagt, die Trennung wird trotzdem stattfinden. Da hätte ich alle meine Würde vor den Kindern verloren. Das konnte ich nicht. Ich musste entweder sofort jetzt dieses Wort zurückholen und sagen, Ich habe mich versprochen, nein, die Trennung wird vollzogen. Oder ich konnte zu dem Ja stehen. Und Gott hat schon viel gearbeitet bis dahin an meinem Herzen in der Woche. Und irgendwie habe ich mich hinter das Ja gestellt und habe gesagt, ja, ich bleibe. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich bleibe, ist Gott in mein Leben gekommen. Und seit der Sekunde habe ich Frieden im Herzen. Alle meine Süchte wurden auf einen Schlag weggetan. Meine Internetsucht, meine Fernsehsucht, meine Fußballsucht. Diese Dinge, die mich fütterten, damit ich harmonisch bin und habe, es war alles auf einen Schlag weg. Ich war der friedlichste und glücklichste Mensch geworden. Und dieses Glück hat sich so ausgebreitet, wir am anderen Tag, wo wir dann saßen dort und waren in den USA und wir wollten noch eine Woche irgendwo groß feiern gehen und durch die Parks reisen. Und ich war ja ein Lebemann, ja. Ich musste große Dinge immer erleben im Urlaub. Ja, diese Europapark-ähnlichen Parks, ja, mit den Kindern. Und dass man, der 18-Jährige, wir saßen am Morgen am Tisch und er sagte, der wusste ja, was wir vorhatten davor, sagte, können wir nicht nach Hause gehen? Wir hatten keine Lust mehr auf diese Dinge. Meine Fernsehsucht hatte auch die Kinder angesteckt. Und sie hatten, nachdem ich keine Lust mehr hatte, auch keine mehr. Das hat mich so erschreckt. Also erstaunt. Wir hatten Fernsehen im Haus ein Jahr lang und keiner guckte. Und dann haben wir weggestellt, weil wir gesagt haben, er steht hier im Wohnzimmer umsonst. Die Macht, die ich erlebt habe in meinem Leben, an diesem Tag und danach, hat mich überzeugt, dass es Gott gibt und es hat mich überzeugt, dass nur er das Herz stillen kann. Und seitdem lerne ich zu lächeln am Morgen. Wisst ihr, es fällt nicht so leicht. Versucht es mal. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht und einen Partner begrüßt oder meistens, wenn ich rausgehe, liegt meine Frau im Bett und schläft und ich gehe raus in den Wald. Aber wenn ich komme, es fällt mir nicht immer leicht. Hallo. So mit den, ja. Aber das ist das, was ich erwarte, das sollst du geben. Ja, weil das bringt ja Freude. Glaubt ihr nicht, dass ein fröhlicher Mensch Fröhlichkeit um sich streut? Ja. So, wenn ich zu einem fröhlichen Gott gehe, der Freude ist, dann muss ich doch auch strahlen und diese Freude ausstrahlen. Und seitdem gehe ich und ich nehme jeden Morgen meine Schrift und ich lese, was Gott mir sagt. Ich rede mit Gott jeden Tag spricht er zu mir. Nicht durch eine hörbare Stimme, sondern durch das, was ich in der Schrift lese. Und ich habe die Schrift hier in meinem Handy, so, weil es heute alles technisch sehr gut geht. Und ich lese darin, was Gott mir sagt. Und das, was er mir sagt, tue ich. Sagt er, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Dann sage ich, oh, hilf mir, dass ich mich nicht fürchte. Ich weiß, du bist mit mir. Ja, und er hat mir heute Morgen einen wunderbaren Text gesagt. Und ich fand es als eine große Ermutigung im Prediger 11. Und da sagt er, frühe, sähe deinen Samen und lass deine Hand des Abends nicht ab. Denn du weißt nicht, ob dies oder das geraten wird und ob beides geriete, so wäre es desto besser. So, was hat er mir gesagt? Sei fleißig. Sähe am Morgen und hör am Abend nicht auf. Sähe und tue das, was du tun kannst. Wer weiß, ob die Saat, die du aussähst, nicht aufgeht. Und das tue ich als Arzt. Jeden Tag gehe ich in die Arbeit und versuche den Menschen eine Saat zu sehen, ihnen zu helfen, dass sie etwas umsetzen. Und das tue ich dann am Abend in den Vorträgen auch. So will ich den ganzen Tag sehen. Und er ermutigt mich und sagt, tu es. Am allerbesten ist es, wenn beides gerät. So, wir brauchen diese enge Beziehung zu Gott. Wir müssen wissen, er spricht zu uns. Und in diesen 10 Jahren fast habe ich gelernt, immer besser, wie Gott ist. Weil ich kann ja nur so lieben, wie Gott liebt, wenn ich verstehe, wie er ist. Ja, wenn ich nicht weiß, wie er sich mit mir verhält, wenn ich ausrutsche, wenn ich Fehler tue. Wisst ihr, er hat mich noch nie angeschrien. Er war noch nie unfreundlich zu mir. In dem, was ich in der Schrift gelesen habe, er hat mich natürlich in den besten Tagen meines Lebens ermahnt, er mich, wenn die Beziehung am besten ist. Aber wenn ich irgendwo ausrutsche und ich mache täglich Fehler und ich gehe zu ihm und sage, okay, wieso? Und dann sagt er, macht nichts, wir stehen wieder auf und laufen weiter, weil wir haben noch viel zu tun. So, ich habe Gott nie erfahren, dass er je Druck ausübt. Wenn ihr Druck empfindet, dann ist das nicht Gott, der euch den Druck gibt. Ich habe Gott als den liebevollsten, den sanftesten, den ich je empfunden habe, erfahren. Und das ist nicht ein Gefühl, sondern es ist ein Bewusstsein, ist eine Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung zu ihm ist mein Leben. Und aus dieser Beziehung lebe ich. Und diese Beziehung wird auch ihr Leben sein. Es ist eine gute Beziehung. Aber sie ist nicht um des Selbstzwecks willen. Wissen Sie, ich habe Gott nicht für mich. Warum habe ich Gott? Damit ich meine Frau lieben kann. Ich gehe nicht zu Gott für mich, dass ich und Gott eine gute Zeit habe. Das haben wir auch. Aber ich muss fähig sein, diese Liebe weiterzugeben. Weil ein Handy muss was tun. Wir müssen etwas geben. Wer die Beziehung zu Gott zum Selbstzweck macht und sich zurückzieht wie ein Eremit oder irgendwas tut oder so weiter, der kommt nicht ans Ziel. Es geht beten und arbeiten. Beten und arbeiten. Wer nur betet, kommt nicht an. Und wer nur arbeitet, kommt nicht an. Wir brauchen immer beide Elemente. So wie meistens wir 2 Elemente brauchen. Wir brauchen den Geist und den Körper und wir brauchen diese Dinge. Ich hoffe, ich habe euch genug gehalten hier und mit euch gesprochen. Ich gebe an die Leitung ab, wenn keine Gespräche... Ah, die Musik.